Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Guten Morgen, Gemeinde, guten Mittag, alle. Ich hoffe, alle haben ausgeschlafen. Okay, ich komme auch immer lieber zum zweiten Gottesdienst. Ich bin Alex, ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe eine Frau und zwei Kinder. Ich bin 34 Jahre alt und ich habe ein Wort für euch heute Morgen. Ich glaube, ihr werdet ermutigt sein und ich glaube, ihr werdet erbaut sein. Und der Sinn von diesem Buch ist es zu erbauen, es nicht zu zerstören, es zu erbauen. Und dass alles zu erbauen geschehen soll, in der Bibel, wo das geschrieben steht, das griechische Wort heißt wirklich, so wie man ein Haus baut. Also verspreche ich dir, du kommst heute größer raus, als du reingekommen bist, weil das Wort funktioniert. Du wirst heute etwas bekommen, aber du hast eine Hand und ich glaube und hoffe, du wirst es heute nehmen und es wird was Gutes sein für dich. Ich möchte kurz aus Lukas 11 ab Vers 5 vorlesen, wo Jesus zu uns spricht. Und er sprach zu ihnen, wenn einer von euch zu einem Freund, einen Freund hätte und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, Freund, leihe mir drei Brote, denn mein Freund ist von der Reise zu mir gekommen und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und jener würde von innen antworten und sagen, mache mir keine Mühe, die Türe ist schon verschlossen und meine Kinder sind bei mir in der Kammer. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht deswegen aufstehen und ihm etwas geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er doch um seiner Unverschämtheit, merkt euch dieses Wort Unverschämtheit, um dieser Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um ein Brot bittet? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder auch, wenn er um ein Ei bittet, wird er ihm ein Skorpion geben? Und wenn ihr, die ihr böse seid, dennoch euren Kindern, hier steht, den Heiligen Geist geben, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Und in Matthäus 7,11 steht, Gutes geben, die ihn bitten. Der Heilige Geist ist was Gutes und was Gutes ist der Heilige Geist. Es ist ob so oder so rum für uns passend. Und ich möchte heute das Thema Freimut vor dem Thron Gottes ansprechen. Ich möchte, dass wenn wir heute hier rausgehen, ich möchte, dass dieses Leben aus dem Wort, Jesus sagte, die Worte, die ich zu euch spreche, sind Geist und sind Leben. Und wenn wir aus diesem Buch predigen oder lehren, dann kommt Leben raus. Und dieses Leben wird uns erbauen, es wird uns stärken und es wird uns etwas geben, was wir vorher nicht hatten. Jedes Mal, wenn wir hier reinkommen oder jedes Mal, wenn wir dieses Buch öffnen und es uns in die Augen scheinen lassen. Und der zweite Vers wäre Hebräer Kapitel 4, Vers 16. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Und aufgrund und Basis dieser Schriftstellen, wo wir einfach sagen können, das ist, was Gott zu uns spricht. Das ist jetzt definitiv keine persönliche Sache, sondern Jesus hat da eine ziemlich große und im Hebräerbrief, wahrscheinlich Paulus, hat das allgemein in die Gemeinde hineingesprochen. Das ist etwas, was für jeden von uns gilt. Können wir erwarten, dass Gott heute ein Wunder für uns tut? Ein Wunder in meiner Definition heute ist göttliches Eingreifen in menschliche Angelegenheiten. Und es ist ganz wichtig, dass wir das wirklich annehmen und verstehen, dass Gott nicht will, dass wir ein Opfer in diesem Leben sind und Opfer unserer Umstände sind. Gott will, dass wir herrschen im Leben, weil das Wort sagt, dass, weil Adam es so vermasselt hat, in Römer 5, 17 steht, dass weil Adam es vermasselt hat, in Einfachdeutsch, kam der Tod in die Welt. Aber weil Christus es wieder gerade gebogen hat, können alle, die jetzt die Gabe der Gerechtigkeit und die, den Überfluss der Gnade empfangen haben, können im Leben herrschen durch den einen, durch Christus. Und ich will eine kleine Story erzählen, die ich mal von einem alten Prediger, ich glaube aus den 50ern, gehört habe. Der ging meistens in Gebiete in Amerika, die sehr arm waren und gefährlich. Der hat auch mal sein Evangelisationszelt aufgestellt in der Bronx, in einer Zeit, wo das furchtbar gefährlich war. Und die Polizei hat gesagt, wir kommen da nicht hin, du kriegst keinen Schutz, wenn du nicht alleine klarkommst, dann hast du Pech gehabt. Und er hat in diesen Gegenden gepredigt und eines Tages kam dann, wie es üblich ist, wenn man in solchen Gegenden predigt, kam eine Frau in den Gottesdienst, hat den Gottesdienst unterbrochen und gesagt, Preacher, Prediger, mein Sohn soll morgen hingerichtet werden auf dem elektrischen Stuhl. Tu was, bitte Gott. Und er sagt, Frau, dein Sohn wird leben, er wird nicht sterben. Als er das sagte, dachte er, innerlich, was habe ich da gemacht? Morgen ist der Hinrichtungstermin. Und das war nicht in der Bronx, in New York haben die, glaube ich, keine Todesstrafe. Und er hat es so bereut, dass er es gemacht hat, aber es war schneller raus, als er denken konnte. Und er hat gebetet, Gott, du musst jetzt was tun, um seinetwillen und auch ein bisschen um meinetwillen. Ich bin noch die ganze Woche hier, die werden mich die ganze Woche als Lügenprediger hinstellen, wenn ich, Gott, ich brauche deinen Support, Hilfe. Am nächsten Tag, um es nicht zu lang zu ziehen, die Frau kam, hat gesagt, mein Sohn wurde freigelassen, ich hole ihn später ab. Der wahre Mörder, es war wegen Mord, der wahre Kerl hat um die Uhrzeit, als du gebetet hast, ein so erdrückendes Schuldgefühl gekriegt. Er hat angerufen bei der Stelle, wo der Mann im Gefängnis saß und hat gesagt, ihr habt einen Unschuldigen, den ihr gerade töten wollt. Und dann haben sie gesagt, wer sind Sie überhaupt? Sagt er, ich bin der Mann, der das Verbrechen begangen hat, ich komme, ich stelle mich. Und ihm wurde das Leben gerettet. Und das war eine sehr riskante, eine wirklich risky Sache. Aber Gott mag, Lukas 11, Unverschämtes bitten. Gott ist manchmal richtig happy, ich bin manchmal richtig happy, wenn meine Kinder kommen und sagen, aber Papa, du hast gesagt, wir machen heute einen Filmabend. Und ich gucke auf die Uhr, 22.15 Uhr, was für ein Filmabend, ihr seid nicht mal in der Schule. Und ich kann mein Wort nicht brechen. Und dann machen wir einen Filmabend. Ich weiß, einmal hat eine Frau, eine Polizistin mich angehalten, da hinten, wenn man am Rhein entlang fährt, kann man da rechts fahren, wo nur die Busse rein dürfen, auch wenn ihr nicht wisst, wo das ist. Und die hat mich erwischt. Und es geht normal 30 Euro Strafe und sie hat mich begnadigt, hat gesagt, okay, wir lassen es durchgehen. Und dann habe ich gesagt, danke, ich gebe Ihnen mein Wort, ich werde nie wieder da durchfahren. Wisst ihr, wie oft ich schon unbedingt schnell wo sein musste und das war der direkteste Weg und da ist eine unsichtbare Schranke und Gott ist so viel besser als ich, aber da ist für mich eine unsichtbare Schranke. Ich habe mein Wort gegeben und ich bin nur ein Mensch. Gott sagt, wenn ihr, die ihr böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel Gutes geben, denen, die ihn bitten. Das Coole ist, er sagt, Gutes geben denen, die ihn bitten. Er sagt nicht, Gutes geben denen, die vollkommen sind, die heute nichts falsch gemacht haben. Er sagt, denen, die ihn bitten. Und dieses Wort in Hebräer, wo sagt, dass wir mit Freimut vor den Thron der Gnade kommen sollen, dieses Wort im Griechischen, es bedeutet Freiheit beim Sprechen, ohne Rückhalt und Vorbehalte, offen sprechen, frei heraus, offen sprechen, ohne etwas zu verschleiern oder zu verheimlichen, ohne Zweideutigkeit, Unklarheit und ohne Umschweife, ohne Gleichnisse zu gebrauchen oder indirekte Sprache, frei und mit furchtloser Zuversicht, mit Sicherheit und Zuversicht, Unverblümtheit und Direktheit. Gott sagt uns, wir können sehr, sehr mutig vor seinen Thron kommen, unverblümt es so sagen, wie es ist. Und das Coole ist, und wir werden Barmherzigkeit empfangen. Wofür braucht man Barmherzigkeit, wenn man es noch nicht vermasselt hat? Man braucht Barmherzigkeit, weil man es vermasselt hat. Und dass die Krankheit, die Adam und Eva sich eingefangen haben, dagegen ist Corona ein Witz, ist Furcht. Im Garten Eden, als sie das erste Mal was taten und wussten, das hätte ich nicht tun sollen, Gott fand das nicht okay, Furcht hat sie gepackt und sie haben sich vor Gott versteckt. Furcht macht auch dumm, weil sich vor dem allgegenwärtigen, allwissenden Verstecken ist nicht sinnvoll. Und die haben es versucht. Und Gott war so gnädig, so barmherzig, hat gesehen, wie erbärmlich ihr Feigenbaumkleidchen aussah. Und Adam hat keinen Sinn für Style gehabt, hatte wahrscheinlich auch ein riesen Feigenblattkleid an. Und Gott hat das gesehen und hatte Erbarmen. Gott hat zwei Tiere geschlachtet und hat ihnen das gegeben, was wirklich ihre Nacktheit bedeckt. Und ich will dich ermutigen, wenn du, was auch immer du getan hast, wenn du gesagt hast, Jesus, vergib mir, wenn du Jesus überhaupt noch nicht kennst, wenn du sagst, dazu kommen wir am Schluss, und du sagst, Jesus, vergib mir, was ich getan habe, war nicht okay, ich brauche deine Vergebung, rette mich, macht er das. Und das ist der Zustand, in dem du bleibst, bis du dich von ihm wieder bewusst abwendest. Und wenn wir uns unterwegs schmutzig machen, dann ist was Gutes für uns da. Das Blut Jesu reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, sodass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und es gibt Gründe, warum wir freimütig sein können, allgemein in unserem Leben. Auch wenn wir da draußen im Bus sitzen, dann müssen wir wissen, jetzt setzt ein König und Priester Gottes sitzt hier mit diesen ganzen Menschen im Bus. Römer 8, Vers 15 sagt, ich bin ein Sohn, dass ich den Geist seines Sohnes habe. Ich kann sagen, aber Vater, ich bin kein Sklave. Und die eine Bibelübersetzung nennt es so, dass wir keinen Geist der Knechtschaft empfangen haben, wiederum, um uns wie Sklaven gebückt, furchtvoll, ja, vor Gott irgendwie zu bewegen, als wäre er gegen uns und wir müssten ständig um seine Gunst kämpfen. 1. Petrus 2,9 sagt, wir sind königliche Priester, ein heiliges Geschlecht. Kolosser 1,13 sagt, dass wir, dass Gott uns herausgerettet, uns erlöst hat aus dem Reich der Finsternis, aus dem Herrschaftsbereich der Finsternis und hat uns hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Die Bibel sagt, dass wir gerechtfertigt sind durch das Blut Jesu und Frieden haben mit Gott. In Römer 5,1, in 2. Timotheus 1,7 steht, Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, Liebe und Besonnenheit. Was mache ich gerade? Ihr könnt denken, der schmeißt mit Bibelstellen um sich rum. Ganz genau. Damit das Wort Gottes, wie Reinhard vorhin gesagt hat, reichlich unter uns wohne. Ich habe gemerkt, wenn ich Probleme habe in meiner Zuversicht zu Gott oder mit Furcht und ich fülle mich mit Bibelstellen über das Gute, das Jesus Christus für mich enorm teuer erkauft hat. Ich möchte, dass kein Tropfen Blut von ihm unnötig war. Ich möchte, dass alles, wofür er bezahlt hat, in meinem Leben auch zur Frucht kommt, dass es einen Effekt hat. 1. Johannes 4,4 sagt, der in uns ist, ist größer als der in der Welt ist. Das können wir sogar, manchmal diese Bibelstelle hilft uns in Konfliktsituationen, wenn Menschen zu uns auf der Arbeit oder sonst wo fies sind und von oben herab, dann können wir wissen, der in mir ist, ist größer als der Teufel, der ihn motiviert, so gegen mich zu handeln. Erstens, ich bin größer durch den, der mich größer macht, ich vergebe dir. Und zweitens, ich liebe dich, egal was du machst. Das hat ein Mann mal gemacht, dessen Familie, die wollten die Mutter ums Erbe bringen. Seine Mutter, andere Familienmitglieder. Und dann hat der Mann, der dafür verantwortlich war, der diese Pläne hatte, weil der Opa schon im Sterben lag, hat ihn direkt angesprochen, hat gesagt, was willst du denn dagegen tun? Ich habe mitgekriegt, da gibt es Leute in der Familie, die wollen deine arme Mama und den letzten Cent bringen, dass sie nichts bekommt. Und sie brauchte es und das war auch der Wille des Opas. Und dann kam ein Schritt näher, wie ein Regierender, nicht wie ein Opfer. Hat gesagt, weißt du was? Ich habe Inside-Informationen und ich bin ready. Der Typ war erschrocken. Ja, also ich wollte es nur sagen. Ich werde zusehen, dass deine Mama alles kriegt. Und dann hat er gesagt, meine Inside-Information war, der in mir ist größer als der in der Welt ist. Nachdem der Opa starb, kam der Kerl und hat schnell begonnen, aktiv zu werden. Und er hat gesagt, was machst du dazu? Ich kümmere mich darum, dass deine Mama alles kriegt. Und das hat er auch gemacht. Und es ist wichtig für uns zu wissen, Gott ist auf unserer Seite. Der erste Grund, warum ich Zuversicht zu Gott verliere, ist, wenn ich nicht überzeugt bin, dass Gott jetzt gerade auf meiner Seite ist, dass Gott für mich ist, dass er nicht gegen mich ist. Ich weiß nicht, wer das noch hatte, aber ich hatte das so phasenweise früher manchmal so schlimm, dass ich einfach mich verloren fühlte, dass ich dachte, es gibt keine Hoffnung mehr, weil Furcht dir immer einreden will, Gott ist gegen dich. Und ich möchte dich heute ermutigen und erbauen, Gott ist für dich. Okay. Da gibt es eine Sache, die immer noch, auch wenn wir in Christus sind und wir sind gerecht und wir sind gereinigt durch das Blut Jesu, da gibt es diese Sache, die unsere Zuversicht enorm einknicken lassen kann. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Es ist so wichtig, dieses reine Gewissen zu bewahren. Als du Jesus dein Leben anvertraut hast, hat er dich komplett reingewaschen. Und er hat dir alles vergeben. Und noch so ein kleiner Geheimtipp. Er hat seine Einstellung dir gegenüber nie geändert. Römer 5, Vers 8 sagt, dass als wir noch seine Feinde waren, hat er sein Leben für uns gegeben. Und dann sagt er weiter, wenn wir errettet wurden durch den Tod seines Sohnes, als wir noch seine Feinde waren, wie viel mehr werden wir jetzt vor dem Zorn bewahrt? Jetzt, wo wir mit ihm auferstanden, mit ihm begraben, mit ihm gekreuzigt sind. Wir sind in den Augen Gottes reingewaschen, weil wir an Jesus glauben. Und wenn er für uns war und bereit war, für uns zu sterben, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr ist er jetzt ready, uns zu helfen, uns zu lieben? Psalm 103, Vers 13 steht, dass der Herr erbarmt sich wie ein Vater über seine Kinder, über die, die ihn fürchten, die Respekt vor ihm haben. Ich gehe davon aus, wenn du an Jesus glaubst, hast du definitiv Gottesfurcht. Du respektierst ihn, er ist für dich highest authority. Und die Bibel sagt, dass er Erbarmen mit dir hat. Und das Coole ist, ich habe letztens dieses hebräische Wort an dieser Stelle studiert und ich fand das enorm cool und das hat mir ehrlich gesagt eine Facette von Gottes Charakter gezeigt, die ich so vorher nicht sah. Und zwar bedeutet das so viel wie, dass er dich mit so einem Wohlwollen ansieht, dass er, da steht so viel wie with tenderness, ich habe es aus dem englischen Dictionary, dass er dich so ansieht und so verliebt ansieht, so richtig so. Wer hat Kinder? Jeder hat Kinder. Wie schauen wir manchmal unsere Kinder an, wenn die uns so richtig gefallen? Ich habe gemerkt, da gibt es eine Form von Liebe, die habe ich nicht gekannt, bis mein erstes Kind zur Welt kam. Dann dachte ich, wow, das erste Mal existiert wirklich ein Mensch, für den würde ich meine Beine, Arme, Kopf, alles geben, nur damit es diesen Menschen gut geht. Ich kannte es vorher nicht, ich muss gestehen, auch als ich heiratete nicht. Ja, wir sind ein Fleisch, ja, das ist cool. Und ja, bis dass der Tod uns scheidet, aber diesen mein Fleisch und Blut in wahrstem Sinne des Wortes und ich liebe meine Frau, aber das kannte ich vorher nicht. Und die Bibel sagt, so empfindet Gott denen gegenüber, die ihn fürchten. Und heute möchte ich was Besonderes machen. Ich möchte heute einen Kontrast aufzeigen. Und bevor ich das mache, möchte dir zeigen, was der Sinn der ganzen Sache ist, weil ich finde, jeder Gottesdienst hat irgendeine Richtung und irgendeinen Sinn. Und der Sinn des heutigen Gottesdienstes, das haben wir heute auch schon vorher im Lobpreis und von Diana und von Reinhard bestätigt gekriegt, Gott möchte heute Dinge für dich tun, die du selbst nicht für dich tun kannst. Gott möchte heute Dinge für dich lösen, die du selbst nicht mehr lösen kannst. Eventuell Dinge, die du aufgegeben hast und Dinge, mit denen du dich angefreundet hast, Dinge, die dir nicht gut tun, die du in deinem Leben nicht haben willst, aber du hast irgendwie aufgegeben, du hast irgendwie gedacht, wahrscheinlich muss ich damit leben, wahrscheinlich will Gott mir da nicht helfen oder es hat einen tieferen Sinn, es hat keinen tieferen Sinn. Als die Jünger sagten, Jesus, warum ist dieser blind? Hat er gesündigt oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Dann dachte ich immer so, Jungs, hat er die Uterus seiner Mutter getreten? Wie kann er gesündigt haben, wenn er blind geboren ist? Was hat er dann anstellen können im Bauch seiner Mutter? Und die Jünger haben immer diese religiöse Idee gehabt, das ist eine Strafe Gottes auf seinem Leben. Darum hat er dieses und jenes Problem. Und Jesus hat gesagt, nee, weder noch, das ist, damit Gott verherrlicht wird. Und da gibt es eine andere religiöse Meinung, Gott wird verherrlicht durch die Krankheit. Und ich bin sowas von nicht einverstanden. Sowas von abnormal nicht einverstanden. Weil Jesus hat gesagt, damit der Vater verherrlicht wird, und der Vater wurde verherrlicht durch die Heilung. Als Martha und Maria Jesus das Ohr vorheulten, wärst du hier gewesen? Maria eher nicht, aber Martha. Dann hat Jesus gesagt, hey, kurz und knapp, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Apropos dieser Sache, einmal hatten meine Frau und ich wegen finanziellen Fehlentscheidungen eine Menge Schulden beim Finanzamt, wegen Selbstständigkeit und so. Und dann war da auch eine größere Summe fällig und wir haben gebetet, weil ich in dem Moment die Summe nicht zahlen konnte, und das Finanzamt ist schlimmer als die Mafia, ist leider so, Gott sei Dank für, ja, ist halt so. Ja, wenn die was von dir brauchen, da musst du im Notfall verkaufen, eine Leber irgendwo im Ausland oder eine Niere, Leber hast nur eine, denen ist das egal, die sind hart. Und ich wusste das und ich dachte, oh nein, ich bin in einer Notsituation, was machen wir? Und wir beten und wir wussten, sogar unser Steuerberater hatte die Papiere und die hat eine Summe eingereicht und gehofft, das Finanzamt segnet das ab, und die Summe war vierstellig. Aber in dem Moment, für jemanden mit normalem Arbeitsverhältnis, war das zu viel. Und dann ruft Julia mich auf der Arbeit, meine Frau schreibt mir eine Nachricht. Alex, wir haben die Antwort vom Finanzamt gekriegt. Statt die vierstellige Summe zahlen zu müssen, wir hätten eigentlich noch mehr zahlen müssen, haben die uns eine Rechnung geschickt, und das war endgültig, schon Jahre her, kam nichts mehr, ist fertig. 11,40 Euro. Oh Gott, ist so gut. Und als ich die 11,40 lese, sage ich sofort, schreibe ich wieder zurück, Johannes 11,40, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und da wir bei, ja, ich habe so viele solche Geldgeschichten. Und eine andere ist, einmal habe ich wegen Fehlern aus meinem Leben vor Jesus vor Gericht sitzen müssen, und da kam eine ganz schöne Summe zusammen, was ich dann bezahlen musste. Und das Geld hatte ich nicht, logisch. Und ich war noch gar nicht lange aus meiner Ausbildung raus und ich hatte ein lächerliches Einkommen. Habe einen Kredit aufgenommen, um diese Schulden zu bezahlen beim Gericht. Habe gebetet, hat scheinbar nichts gebracht. Scheinbar. Ich habe ehrlich dafür ein, zweimal gebetet und dann war es erledigt. Weil die haben die Berufung abgelehnt und haben gesagt, du zahlst. Ich habe gezahlt. Monate vergingen, kurz vor Weihnachten ruft mein Anwalt mich an. Alex, hab gute Nachrichten für dich. Ich sage, was ist es? Das Gericht hat sich anders überlegt. Nach Monaten, nachdem sie das Geld schon in der Tasche haben alles komplett zurücküberwiesen. Auch der Teil, für den ich war schuldig, versteht ihr? Die haben mir alles zurücküberwiesen. Sowas geht nicht. Das war eine Geschichte. Hab den Moment der Pointe gerade versaut. Okay. Nein. Alles gut. Und eine andere Geschichte, weil ich komme jetzt zum Schluss, wo sehr gut demonstriert, wo Gott ein Herz hat für Menschen in Notsituationen, ihnen zu helfen. Er will nur zwei Dinge sehen. Sieh ein, du kannst nicht ohne ihn. Wenn es Dinge gibt, wenn du noch die 400.000 von deinem Bankraub zu Hause hast, bring es zurück. Klär den Stuff, den du zu klären hast, wo du weißt, da ist was zu klären. Sag, Vater, vergib mir. Dann gibt es nichts mehr zwischen dir und ihm. Und dann sei mutig. Und da war einmal ein Fall. Vor einigen Jahren kam ein junger Mann zu mir in den Hauskreis und hat gesagt, könnt ihr bitte für mich beten? Ich muss ins Gefängnis. Ich habe meinen Bruder, als ich betrunken war, mit einem Messer gestochen. und muss dafür ins Gefängnis. Und er war ziemlich jung. Und ich habe gesagt, nein, wir beten nicht dafür. Wir beten, dass du nicht rein musst. Er sagte, doch, hier, guck, ich habe es schriftlich, der hat einen Zettel. Ich muss rein, da ist nichts zu machen, es ist beschlossene Sache. Der wollte gar nicht, dass wir für ihn beten. Er hat nicht geglaubt. Und wir haben, ich weiß nicht, ob wir geglaubt haben, wir haben gebetet, das haben wir gemacht. Und wir haben gebetet, eine Woche später sind wir in demselben Raum in der Gemeinde gewesen und ich höre, wie die Tür, dieses Klack-Klack-Geräusch von den Türöffnern, und ich höre, jemand kommt rein. Alex! Und er wedelt mit so einem Zettel und sagt, die haben sich anders überlegt. Und er musste nicht ins Gefängnis. Und wenn jemand schuldig war, dann er. Er war sowas von schuldig. Also wenn du als Richter da sitzt und du weißt, der hat seinen Bruder mit dem Messer gestochen, du willst, dass der eine Runde Auszeit hat. Das Gericht hat sich einfach anders überlegt. Warum? Ich muss sagen, Gott ist gerecht. Aber ich muss sagen, seinen Kindern gegenüber ist er nicht immer fair im Vergleich zu anderen. Gott ist manchmal, macht er Dinge aufgrund von Gunst, die nicht wirklich fair sind, aber sie sind nicht ungerecht. Aber man denkt, Das ist noch eine Sache, okay, ganz kurz. Vor einer Weile traf ich einen alten Freund in der Stadt. Tut mir leid, dass ich immer solche Beispiele habe. Und er ist wieder voll tätowiert, ich auch, das neue Tattoo ist schön, und wir sprechen, wir haben uns eine Weile nicht gesehen. Und dann sagt er, Alex, kannst du für mich beten? Polizei war bei mir zu Hause, Hausdurchsuchung und so. Er war auf Bewährung, ich soll wieder rein, es gab ein Gerichtsurteil, kannst du für mich beten? Und ich sage, okay, ich bete, du musst nicht rein. Hab für ihn gebetet, 2 Wochen vergingen. Er sagt, Alex, und nehmen wir es auf? Alex, die haben Fehler im Verfahren gefunden. Wird alles neu aufgerollt zu meinen Gunsten. Und ich sage nicht mehr Details. Und er muss, ich bin ziemlich sicher, jetzt doch nicht ins Gefängnis. Das ist ein ziemlich aktueller Fall. Gott meint es so gut mit uns. Er ist so gewillt, uns zu helfen in Situationen, wo wir denken, da bin ich selber schuld. Das habe ich selber vermasselt. Meine Nieren, Leber, was auch immer, funktioniert nicht, weil ich falsch gegessen habe. Wen juckt's? Weißt du, wer auf diesem Planeten hat alles richtig gemacht? Wer hat richtig gegessen? Oh, ich muss meine Ernährung ändern und dann werde ich von allein geheilt. Gott will für dich machen, was du nicht für dich selber tun kannst, Alter. Letztes Zeugnis und dann möchte ich eine kleine Liste und dann ist fertig. Vor 2-3 Jahren hatte ich eine ganz fiese Schilddrüsenunterfunktion, sodass es plötzlich kam, war dann beim Arzt, der hat es bestätigt und gesagt, ich muss bis zum Rest meines Lebens Medikamente nehmen, und ich sagte, das glaube ich nicht. Und dann hatte ich richtig fiese Anfälle. Also ich war so zittern, stundenlang, habe gefroren, meine Frau hat mehrere Decken auf mich gelegt und ich war... Wenn das kam, das war in einem Zeitraum von ein paar Wochen, war ich für den ganzen Tag hinüber. Ich hatte keine Ahnung, dass es so ein Handicap sein kann. Und eines Tages kam mir das einfach wie in den Kopf, wo Jesus sagte, dass wenn wir glauben, dass es sogar ein Berg gehorchen wird. Und das war so ein Aha-Moment. Ich sage, danke Vater, ich werde keine Schilddrüsenunterfunktion mehr haben. Danke. 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 Das war so... Kam nie wieder. Nie wieder. Und das ist jetzt Jahre her. Und ich werde auch sonst keine haben und auch keine Medikamente mehr haben. Ich werde keine brauchen, habe sie nie gebraucht, habe sie nie benutzt und werde auch keine brauchen. Weil Gott zu seinem Wort steht. Und jetzt kommt dieser Abschluss, der dich vielleicht ein bisschen provozieren wird. Weil Gott hat eine besondere Vorliebe. Er sagt, und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, demütigt sich und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, so will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Da gibt es eine Auflistung von Ereignissen in der Bibel, die ich über Jahre gesammelt habe. Irgendwann ist mir aufgefallen, dass Gott so ein Hobby hat, Menschen zu helfen, wo kein Mensch dran glauben würde, dass Gott denen helfen will. Und dann habe ich eine kleine Reise durch die Bibel gemacht und habe einfach mal versucht, ein paar dieser Leute zu finden. Wir beginnen bei Moses in 2. Mose 32 und 33, der Fürbitte tut für Israeliten, die konkret gegen das gingen, was Gott gesagt hat. Und Gott sagte: Moses, mach Platz. Ich lösche die aus und aus dir mache ich ein neues Volk. Ich gehe mit euch nicht mehr weiter, das ist genug. Moses sagt: Das kannst du doch nicht machen. Gott, tu das nicht. Was werden die Ägypter und alle Leute denken? Gott sagt: Okay, ich mach's nicht. Also als hat er gar nicht viel gebraucht. Der nächste ist die Israeliten. 1. Korinther Kapitel 10 steht, dass er an den meisten von ihnen kein Wohlgefallen hatte, von denen, die durch die Wüste wanderten. Und trotzdem hat er sie versorgt, er hat sie beschützt, er hat sie geführt. Die Wolkensäule bei Tag hat sie gekühlt, die Feuersäule bei Nacht gab Licht und hat sie gewärmt. Er hat ihnen alles gegeben, was er nur konnte. Und solange sie es nicht zu heftig versammelt haben, wo sie Probleme selbst in ihr Leben angezogen haben, waren sie in einem ziemlich safe place. Und wenn sie es dann arg versammelt haben, dann hat Gott aufgrund von Aarons oder Moses Bitte oder ihrer eigenen immer Gnade walten lassen. Wenn du denkst, Gott will dich strafen mit dem, was jetzt gerade in deinem Leben vorgeht, dass irgendetwas in deinem Leben ist, ob es eine Krankheit ist, ob es eine Situation ist, finanzielle Situation oder sonst was, spielt keine Rolle, ob du es verdient hast oder nicht. Spielt eine Rolle, wie Gott zu dir steht und er liebt dich. Nächste, Joshua in Gibeon hat einfach mal der Sonne befohlen, stillzustehen. Ich weiß, da gibt es Möglichkeiten, wie man das auslegen kann. Ich habe auch eine, so wie es da steht. Sonne, steh still zu Gibeon, die Sonne stand still. Ob Gott dann die Sonne dann um die Erde bewegt hat und die Erde hat weiterdrehen lassen oder umgekehrt, ist mir egal. Fakt ist, die Sonne blieb da, wo sie war. Aber der Haken an der Sache ist, er hatte gar kein Recht, sowas zu bitten. Die Himmel sind die Himmel des Herrn. Gott hat die Erde den Menschenkindern gegeben, Psalm 115. Die Erde ist der Herrschaftsbereich für Adam gewesen. Gott hat nie gesagt, dass wir im Himmel irgendwas zu melden hätten, zumindest bevor Jesus kam. Danach haben Dinge sich ein bisschen geändert. Und dann steht da einfach, Gott gehorchte der Stimme Josuas, wie er noch nie zuvor jemanden gehorcht hatte. Nicht davor und nicht danach. Er hätte ganz schön dumm dagestanden, wenn er mitten in der Schlacht sich hinstellt, vor Israel steht da und ruft: Sonne, steh still zu Gibeon! Natürlich merkt man nicht sofort, ob es erhört wurde. So ist es auch im Leben manchmal. Wir beten und wir wissen dann nicht genau, hat Gott mich jetzt gehört oder nicht. Aber dann merken sie, hey, die Uhr tickt. Und es ist immer noch hell. Weiterkämpfen, 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 weiterkämpfen. Die Uhr steht, natürlich haben sie keine Armbanduhr. Und sie merken, die Sonne steht still. Okay, und der Rest geht schneller. Ahab, 1. Könige 21, Gott sagt über ihn: Ahab, durch Elia, du bist der schlimmste König, den Israel je hatte. Wer will so ein Testimony? Du bist der schlimmste König, den ich je hatte, hier in Israel. Keiner war schlimmer vor dir. Und dann sagt Gott: Weil du sowas und dieses und jenes getan hast, das und das kommt. Ahab, der Mann von Isabel, tut Buße, zieht einen Sack an, zeigt einfach Reue. Und Gott sagt: Elia, geh zurück. Elia sagt ihm: Was ich gesagt habe, wird nicht über dich kommen, weil du dich gedemütigt hast. Und Gott sagt das noch so richtig cool: Elia, hast du gesehen, wie Ahab sich gedemütigt hat? So, Gott mag das. Manasse, 2. Chronik 33, auch ein König, furchtbar viel, sehr fiese Sachen gemacht, unter anderem ein dämonisches Götzenbild in den Tempel Gottes gestellt. Er hätte es besser wissen müssen, aufgrund dessen, wer sein Vater war. Er ist eigentlich in Erweckung groß geworden und hätte es besser wissen müssen, hat alles ganz fies schlimm gemacht. Und die Bibel sagt, dass trotz mehrerer Warnungen Gottes, das hört auf damit, haben sie nicht gehorcht und kamen in richtige Probleme mit den Assyrern. Hiskia hat ein Piercing in die Nase bekommen. Ich glaube, das war als Zeichen für seine, dass er versklavt ist. Und als er sich demütigte, den Herrn suchte und betete, hat Gott ihn erhört. Ich dachte, was? Gott, wenn es einer verdient hätte, so irgendwann ist doch gut. Und wisst ihr, was ich gemerkt habe? Ich fand in der Bibel keine Stelle, wo jemand konkret um Gottes Hilfe bittet und kriegt sie nicht. Da gibt es Stellen, wo Gott sagt, selbst wenn Hiob, Noah und Daniel mich bitten, ich werde nicht hören. Ich wette mit euch, wäre einer gekommen und hätte gesagt, Gott, sei gnädig, sei barmherzig. Ich glaube, Gott hat gesagt, okay. Und ihr denkt vielleicht, nein, Gott ändert doch seine Meinung nicht. Und ob. Hiskia in Jesaja 38 war ein König, dem wurde gesagt, ordnet, er wurde krank, todkrank, und ihm wurde durch Jesaja prophezeit, ordnet deine Angelegenheiten zu Hause, du wirst sterben, du wirst nicht mehr gesund. Und das war kein Wort von Prophet Hulibuli, der durch alle Gemeinden reist, den jeder kennt, dass er ein passendes Wort hat, und zwar um die Uhrzeit, die er nennt. Das war ein konkret ernsthafter Mensch Gottes, der sagte, Gott sagt, du wirst sterben. Er wendet sich zur Wand und wird traurig und bittet Gott. Und Gott schickt Jesaja zurück, sagt, Jesaja, geh zurück. Sag ihm, weil du mich gebeten hast, wirst du noch 15 Jahre leben. Vielleicht ist hier jemand, der noch 15 Jahre leben will. Wenn du alt bist, dann ja. Ansonsten muss es mehr sein. Die Frau mit dem Blutfluss hat Heilung bekommen, indem sie Menschen berührte, um zu Jesus zu kommen, war schon mal eine Sünde, es war falsch, sie durfte nicht, sie war unrein, und berührte dann Jesus und hat Heilung einfach geschnappt aus Jesus, und Jesus hat damit nichts zu tun gehabt. Jesus sagte, oh, jemand hat mich berührt. Der Kluge, wahrscheinlich Petrus, sagte, Jesus, ich glaube, heute ist ein bisschen heiß, der Herr, vielleicht denkt er gerade, ist hier ein Schluck Wasser. Jesus, hier sind alle Leute, die dich bedrängen und berühren. Nein, 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 da hat jemand mich auf eine Art berührt, die war anders als die der anderen. Es geht hier nicht um besser oder schlechter. Da gibt es eine Art von Berührung, auf die Gott reagiert, ob er will oder nicht, so fast schon so gesagt. Ehrlich, manchmal mag es Gott, wenn wir ein bisschen dreist sind. Moses war dreist. Die waren alle manchmal so fast schon dreist. Ahab, nach dem, was er getan hat, zu sagen, bitte, Ninive, okay, wir könnten ewig weitergehen. Die Syrophönizierin, Jesus hat sie abgelehnt, gesagt, nee, es tut mir leid, ist nicht okay, dass ich das Brot der Kinder wegnehme und sie den Hunden gebe. Nettes Kompliment. Und sie lässt nicht nach. Und ich habe es vorhin gesagt, sie war hartnäckig und hat weiter, egal was Jesus, wie Jesus sie in diesem Moment abgelehnt hat, Fakt ist, hat gesagt, nee, nicht jetzt, es geht jetzt nicht, ging einfach vom Zeitplan Gottes her nicht. Aber als er gemerkt hat, die lässt nicht nach, wie Jakob, der in diesem Kampf mit dem Engel einfach nicht nachgeben wollte, hat er gesagt, okay, ich muss jetzt, sonst lässt er mich gar nichts mehr machen. Und sie bekam das, worum sie bat. Der römische Centurio, Matthäus 8, und jetzt eine ganz, ganz dünne Sache, die darf nicht missverstanden werden. Gott erhört nicht das Gebet von Dämonen. Aber einmal gab es in der Bibel diesen Fall, und das war kein Gebet, es war eine Bitte, wo die im Gadarener waren, drum bitten, lass uns bitte, vertreib uns nicht aus der Gegend und lass uns in die Schweine. Und Jesus sagt, okay, es gibt mit Sicherheit theologische, tiefere Hintergründe. Aber Fakt ist, die haben ihn da um was gebeten. Und Jesus sagt, in diesem einen Fall, das ist nicht die Norm, okay. Und jetzt die Frage, findest du und ich, wir sind besser als Dämonen? Wir sind besser. Wir sind seine Kinder. Gott ist süchtig danach, uns zu segnen. Dafür hat er uns geschaffen, um Gemeinschaft zu haben mit jemandem, der nach seinem Ebenbild geschaffen ist. Jemand, der so ist wie er. Engel waren ihm nicht genug. Und er wollte dich und mich haben. Und er ist sowas von bereit, heute was für dich zu tun. Weil wir sind oft so, ja, Gott wird mir helfen. Irgendwann. Gott will mich heilen. Irgendwann. Aber wisst ihr, Gott hält sich auch an sein eigenes Wort. Und in Sprüche sagt er, sag nicht zu dem, der dich um Hilfe bittet, komm morgen wieder, morgen will ich es dir geben, wenn du es doch hast. Gott ist auch nicht so. Er hat die Fähigkeit und Möglichkeit, dir heute zu geben, was du brauchst. Und er wird zu dir heute nicht sagen, komm morgen wieder. Er hat es jetzt und er will es dir jetzt geben. Und ich würde gern jetzt abschließen, aber bevor ich abschließe, bitte ich gerade darum, dass wir vielleicht gemeinsam die Augen schließen. Und ich wollte jetzt eine Möglichkeit geben für Menschen, die Jesus noch nicht zu ihrem Herrn gemacht haben. Falls es hier Menschen gibt, es gibt jetzt kein Online, kein Livestream mehr, also es sind eventuell hier Menschen, die sind sich nicht sicher. Wenn du nicht sicher bist, wenn ich heute sterben würde, wo würde ich die Ewigkeit verbringen? Du bist dir vielleicht nicht ganz sicher, ist zwischen mir und Gott wirklich alles okay? Du bist dir vielleicht nicht ganz sicher, ist meine Beziehung zu Gott real auf Basis meines Glaubens an Jesus Christus oder glaube ich nur, dass ich mit Gott was zu tun habe aufgrund einer Tradition, in der ich aufgewachsen bin oder habe ich bewusst mein Leben Jesus ausgeliefert, mich entschieden, ihm zu folgen. Bei mir war das ein klarer Moment mit 18 Jahren, wo ich verstanden habe, heute bitte ich Gott um Vergebung für alles, was ich tat, in nicht einzeln, sondern Gott, vergib mir. Mein Leben ohne dich war nicht okay. Komm in mein Leben und rette mich. Das war's. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und ich bitte gerade kurz, dass wir alle die Augen schließen. Und wenn hier irgendjemand ist, der sich angesprochen fühlt, den vielleicht der Heilige Geist jetzt ein bisschen an deinem Herz ein bisschen zieht und sagt, hey, du bist gemeint, dann streck gerade kurz deine Hand. Sei so mutig und vielleicht ist hier noch irgendwer, eine zweite oder eine dritte Person, die würde gerne sagen, ja, ich bin gemeint, aber die hat Angst. Sei du der Mutigere, dann mach du. Streck deine Hand und lass sie oben. Gibt es irgendjemanden? Okay, wunderbar. Dann möchte ich dich ermutigen, dass wir alle zusammen aufstehen und das und Täter des Wortes sind. Dass wir das, was wir heute gehört haben, vielleicht praktizieren, indem wir heute kommen und selber, Gott mag dich persönlich. Er mag von dir persönlich heute hören, was du willst, was du brauchst, wo du Hilfe brauchst und Gott wird was tun. Tu das gerade jetzt, indem wir gemeinsam beten. Vater, wir danken dir in Jesu Namen, dass du unser Gebet hörst. Und ich bete, dass jeder Einzelne heute, der Heilung braucht, in Jesu Namen, dass jetzt Heilung kommt. Jeder Einzelne, der ein persönliches Wort von dir braucht, eine Bestätigung oder einen Hinweis, dass es das nicht ist, dass das jetzt kommt in Jesu Namen, der Führung braucht. Ich bete, dass jeder, der ein finanzielles Wunder braucht, dass das jetzt freigesetzt wird im Namen von Jesus. Wir widerstehen jedem Geist der Krankheit im Namen von Jesus, jedem Geist der Furcht im Namen von Jesus. Wir befehlen, dass Hoffnung neu einkehrt in die Herzen, Glaube neu einkehrt, Zuversicht und Freimut vor Gott, Zuversicht und Freimut im Angesicht des Teufels und Zuversicht und Freimut im Angesicht von Menschen. Dass wir nicht schüchtern und geduckt durchs Leben gehen, sondern dass wir mutig sind. Im Namen von Jesus, ich bete, dass alles, worum jetzt deine Kinder, wir gemeinsam hier, jeder für sich bitten, dass du das tust, Vater. In Jesu Namen. Amen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Lieber und ich erhebe.